Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von brettspielbox.de und spielbar.com. Liebe Zuhörende, herzlich willkommen hier an der Brettspielbar, wo ich mich wieder mit dem Christoph treffe, damit wir dieses Mal über ein paar Branchennews plaudern können. Liebe Grüße nach Bonn zu dir, Christoph.
Ja, hallo, wunderschön. Eine Grüße zurück, kann ich sagen.
Danke, danke. Wobei wir Besonderheiten hatten. Ich sitze nicht in meinem Studio daheim, sondern ich sitze heute im Hochschulstudio. Ich nutze die Mittagspause, ungewöhnliche Zeit für uns. Und ja, ich glaube, es klingt sehr ähnlich, weil es ist das gleiche Setup wie das, was ich zu Hause habe. Und wir sind ein paar Tage zu spät, weil wir das nicht hingekriegt haben, unsere Urlaubszeiten zu koordinieren. Und dann hatten wir eine kleine Überschneidung und einfach keinen Produktionsslot mehr frei. Deswegen, ja.
Ja, beziehungsweise wir haben es ja versucht, aber irgendwie wollte das aus Spanien nicht ganz so funktionieren. Von daher sind wir dann heute, dann ein paar Tage später.
Wir könnten also quasi eine kleine Fragerunde machen. Wie war denn dein Urlaub? Und damit könnten wir uns orientieren am aktuellen Beeple Talk. Da ist nämlich so eine Fragerunde drin gewesen. Die meisten Fragen drehen sich rund um Brettspiele. Aber es sind auch ein paar Fragen, wo man die jeweiligen Hosts, die diesmal mit im Beeple Talk dabei sind, auch näher kennenlernen kann. Also da gerne die Empfehlung. Einfach mal reinhören, Beeple Talk abonnieren, immer wieder ein wechselndes Format mit unterschiedlichen Inhalten. Und wir können schon mal spoilern, im Hintergrund arbeiten wir natürlich wieder am Messeradio, powered by Beeple Talk.
Genau, ja, also ansonsten war mein Urlaub sehr schön, allerdings ohne Spiele, da die Gruppe, mit der ich da weg war, die ist absolut nicht Fan von Brettspielen, leider. Aber ich bin viel zum Lesen gekommen und ansonsten habe ich das etwas kühlere Nass dann genutzt, um ein bisschen erfrischt zu sein, im Gegensatz zu vielen, die hier in Deutschland 40 Grad hatten.
Ja, also es war wirklich sehr, sehr warm letzte Woche, muss ich zugeben. Und ja, man merkt, dass wir da in Deutschland noch nicht so 100% drauf eingestellt sind, dass der Klimawandel uns jetzt auch immer intensiver trifft. Aber er ist nun mal da. Wer auch da war zu Besuch, waren Linkin Park. Die waren in Hamburg, haben im Anfang Juni in Hamburg ein Konzert gespielt. Und sehr cool fand ich, dass ein paar Tage vorher, keine ganze Woche, aber ein paar Tage vorher kam ein Newsletter rum über den Linkin Park Underground. Das ist die Fan-Community, die offizielle Fan-Community von Linkin Park, dass sie da am Abend vor dem Konzert so ein kleines Event in der Planung hätten. Und zwar wollten sie Catan spielen, nämlich Catan Connect, also in der großen Runde. Und Joe Hahn, der DJ und Art Director von Linkin Park, der hat sogar mitgespielt. Und ich hatte dann mal die Fühler ausgestreckt und mich mal erkundigt, wie ist das denn zustande gekommen, dass Catan hier auf den Powerzug von Linkin Park aufspringen konnte. Und es war wohl tatsächlich ausgehend von der Band, die spielen anscheinend gerne Catan, und haben bei Benny Teuber angefragt, also bei der Catan GmbH, ob man da nicht so ein Event organisieren könnte und haben das dann relativ zügig und kurzfristig umsetzen können, sodass da eingefleischte Catan-Fans in die tolle Gelegenheit kamen, mit mindestens einem Linkin Park Bandmitglied mal Catan Connect zu spielen. Fand ich sehr, sehr cool. Ich habe spontan überlegt, ob ich bei Kleinanzeigen mal nach einer Konzertkarte gucken soll, das dann kombiniere und da mal hinfahre. Aber da waren zu viele Termine drumherum. Ich habe es dann nicht hingekriegt, aber fand ich sehr, sehr cool.
Ja, sehr, sehr cool fanden mit Sicherheit auch die Macher von Take Time die Auszeichnung für den österreichischen Spielepreis 2026. Die sind nämlich jetzt in verschiedenen Kategorien vergeben worden. Das Spiel der Spiele, wie gesagt, Take Time. Erstmalig gab es auch Nominierungen vorweg, nämlich mit Project Skyline und Railroad Tiles. Zwei weitere Spiele, die man dort eben auf die Bühne gehievt hat. Das Kinderspiel des Jahres in Österreich ist Best Selfie. Der Familienspiele-Hit ist Morty Sorty Magic Shop. Hot Streak hat den Freunde-Preis gewonnen. Das ist so mehr so Party. Experten geht an Saltfjord. Das beste Kartenspiel ist Duell um Cardia. Und last but not least das beste Trendspiel Boss Fighters QR. Mal schauen, welches Spiel wir in wenigen Wochen auf der Bühne dann auch in Berlin sehen werden.
Das ist, glaube ich, wann war es genau? 17., 18. Juli oder so, habe ich im Kopf.
Nee, das ist eine Woche früher sogar.
Eine Woche vorher
ist es, ja. Pardon. Es rennt jetzt am 12.
Am 12., ja. Also bin ich auch mal sehr, sehr gespannt. Meine Favoriten habe ich ja schon mal genannt an der Stelle. Sehr interessant fand ich, weil es auch ein Echo gefunden hat im wissenschaftlichen Diskurs, eine Information, die aus der Branche herauskam, nämlich dass Netto, das ist ja eigentlich ein Lebensmitteldiscounter, also Fokus auf Lebensmittel, der, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zur Rewe-Gruppe gehört oder zum Rewe-Konzern gehört, aber ein anderes Konzept fährt, nämlich mit einem sehr kleinen Team, mit einem sehr schlanken Team und sehr auf Prozessoptimierung ausgerichtet eben Discount-Lebensmittel anbietet. Und hier gibt es die Überlegung, einen Teil der Regalfläche in den Netto-Märkten, und zwar ist da das Ziel, ungefähr 4.000, etwas über 4.000 Netto-Märkte so zu verändern, dass dort auch Spielwaren angeboten werden sollen. Und zwar Spielnamen so im Preissegment der Mitnahmeartikel. Also angefangen bei 3 Euro aufwärts bis zu maximal circa 20 Euro im Wert. Gedacht ist insbesondere an Lego Playmobil. Aber es ist eben auch ganz explizit Mattel, Ravensburger, Schmidt-Spiele genannt. Und das finde ich einen interessanten Move. Also offensichtlich sieht man, obwohl die sehr, sehr stark fokussiert sind auf schnell drehende Artikel, also Artikel, die sich sehr schnell und sehr regelmäßig verkaufen, also wo das Regal leer gekauft wird und dann mit dem gleichen Artikel schnell wieder aufgefüllt wird. Das nennt man schnell drehende Artikel. Dass man hier das Potenzial sieht, Spielware mit reinzunehmen, trotz der Optimierung, Geschäftsprozessbeschleunigung etc., darüber auch tatsächlich einen Umsatzträger in die Filialen zu holen. Sehr, sehr interessant. Das ist auch der Punkt, wo dann Kritik dran aufkam. Also der Kollege Carsten Kortum hat sich dahingehend geäußert, dass er sagt, er hält das eigentlich für eine nicht so passende Strategie für Netto, die ja eigentlich sehr auf schlank, optimal, schnell aufgestellt sind. Und er sagt, Spielwaren drehen einfach zu langsam. Also das sind halt quasi dann im schlimmsten Fall Regalhüter. Ich bin mal gespannt, wie sich das ausgehen wird. Also ob wir in ein paar Monaten dann feststellen, Netto hat das wieder delistet, also runtergenommen von ihren Produkten oder von ihrem Produktsortiment oder ob es dann letztlich dabei bleibt. Wir packen mal beide Links, also sowohl den Link auf die Erläuterung, dass Netto hier jetzt in das Spielwarengeschäft einsteigt, als auch den Link auf die strategische Betrachtung durch den Kollegen da an der Stelle mal in die Shownotes. Wer möchte, kann dann da einfach gerne nochmal tiefer einsteigen.
Ja, dann haben wir ja ein Thema, was das Thema Spielregeln angeht. Mittlerweile werden ja immer mehr und mehr dieser Spielregeln als Video auch bereitgestellt. Das stellt aber wiederum die Gehörlosen vor Probleme, weil sie vielleicht nicht alles komplett ablesen können von den Lippen derjenigen, die das dann dort vortragen, beziehungsweise wenn das Spielmaterial nur gezeigt wird, dann ist noch nicht mal das Lippenlesen möglich. Und das Gehörlosenzentrum Bremen hat sich dieser Sache so ein Stück weit angenommen und die DGS Spiel ins Leben gerufen. Und das Ziel ist es jetzt, eben halt Gehörlosen auch Zugang zu Spielregeln zu ermöglichen, sodass Erklärvideos von verschiedenen Seiten dort Untertitel oder aber Gebärdensprache mit hinzubekommen. Da müssen wir mal gucken, wie das funktioniert. Aber ich glaube, das ist auch eine ganz sinnvolle Art und Weise, jetzt dieses neue Medium Video da nochmal anders mit zu nutzen.
finde ich ein total spannendes, ein total interessantes Projekt, weil es eben auch so dieses, jeder ist willkommen in der Szene, im Hobby-Brettspiel nochmal ausdrücklich unterstützt und gefällt mir total gut, fand ich absolut berichtenswert.
Dann gab es die Kanter-Studie. Ich meine, das wäre auch schon im letzten Jahr eine Studie gewesen, diesmal zusammen mit dem Tabletop Game Barometer durchgeführt. Jetzt muss man vielleicht dazu sagen, die Kanter-Studie ist jetzt keine wissenschaftliche Marktbeobachtung, sondern das ist eher eine Marktforschungsstudie, deswegen vielleicht einen Tick anders zu bewerten. Und dort hat man 5000 Menschen aus USA und Europa, ich glaube, da ist Deutschland drunter, Schweden drunter, Frankreich und UK, wenn mich alles täuscht, gefragt, wie sie eben halt mit dem Thema Brettspiel unterwegs sind. Und hat dann da so ein paar Kernaussagen für getroffen. Eben halt das Brettspiel als Gegenmittel zur digitalen Erschöpfung. Sprich, wir sind mit einer durchschnittlichen Online-Zeit von 6 Stunden jeden Tag an unseren digitalen Geräten und eigentlich froh, vielleicht eine analoge Alternative zu haben. Der Spieleabend als Ausgeh-Alternative, insbesondere weil eben das Ausgehen auch für viele Menschen teurer geworden ist. Siehe ein Kinobesuch zu zweit mit Popcorn und Essen ist ja, glaube ich, nicht mehr ohne unter 30 Euro möglich. Es sei denn, man nimmt irgendeinen Familien-Super-Special-Tarif. Also hier kaufe ich mir ein Brettspiel und habe also deutlich häufiger was davon, während ich vielleicht einen Kinofilm, ohne dass ich jetzt Kinofilm-Bashing machen möchte, eben halt nur einmal konsumieren kann. Viele nutzen eben halt das Brettspiel auch, um andere Menschen kennenzulernen und vor allen Dingen auch einfacher kennenzulernen, denn das Spiel ist jetzt der Gegenstand und am Brettspieltisch kann man dann eben halt auch ins Gespräch kommen, was dem einen oder anderen oder der einen oder anderen halt zusehends schwieriger fällt. Dass eben halt das Brettspiel auch so eine Art Wohlfühlverankerung ist, so dass man eben halt sagt, ich fühle mich einfach angenehm, eben halt so ein Brettspiel zu erleben und vielleicht einfach auch aus meiner normalen Realität, die vielleicht etwas problembelasteter ist, auszubrechen und einfach mich mit Sachen zu beschäftigen, die mir wahnsinnig viel Spaß machen. Und eine dritte Sache ist, eine fünfte Sache ist noch das Thema des sozialen Drucks, der herausgenommen wird, dass eben halt Menschen nicht mehr, insbesondere über kooperative Spiele, nicht mehr gegeneinander spielen müssen, sondern miteinander spielen. Und das ist halt auch ein Effekt, der eben halt für viele sehr positiv zu sehen ist. Jetzt muss man natürlich immer bei dieser Studie wahrnehmen, und deswegen ein bisschen kritisch einzusortieren. Es ist eine Marktforschungsstudie. Es hängt immer davon ab, wie diese Fragen gestellt werden. Wenn ich natürlich eine Frage stelle, seht ihr, dass das Brettspiel als Gegenmittel zur digitalen Erschöpfung ist? Also ich kenne jetzt den Fragenkatalog nicht ganz, aber ich vermute mal, er wird so ähnlich sein. Dann habe ich natürlich einen Einfluss auf die Antwort, die dabei rauskommt. Das würde man wahrscheinlich wissenschaftlich, da kennst du dich wesentlich besser aus, etwas neutraler stellen, sodass eben halt Antworten herauskommen, die eben halt mehr Interpretationsspielraum auch öffnen oder mehr Klarheit auch, was solche Fragen angeht. Aber es ist schon ein ganz guter Blick, einfach mal immer mal wieder auch in unterschiedlichen Aspekten da mal drauf zu gucken und ein Gefühl dafür zu entwickeln, was eben halt Brettspiel mit unserer Gesellschaft halt auch ausmacht.
Ja, das PDF dazu ist ja sehr, sehr umfangreich. Auch da, wir packen den Link in die Shownotes rein. Ich fand das extrem spannend, da mal durchzublättern. Ja, dann die letzte News aus der Branche ist ein kleiner Abschiedsgruß quasi. Wir haben vorhin schon mal über das Beeple-Netzwerk gesprochen und da freut man sich, dass eine weitere Aktion hinzukommt. Starten wir mal mit dem kleinen Abschiedsgruß. Der Johannes, der hat sich irgendwann mal überlegt, es wäre doch cool, wenn man auf der Spielemesse Content Creators treffen könnte und sich mit denen austauschen könnte. Hat das sich nicht nur überlegt, sondern Johannes ist ein Macher, der hat direkt gesagt, ich mache das, ich baue das auf. Und dann mit Unterstützung der Messe damals noch mit Unterstützung von Dominik Metzler, jetzt auch mit Unterstützung des neuen Teams, hat er jahrelang, 10 Jahre lang, die Veranstaltung Meet and Play aufgebaut, weiterentwickelt und jedes Jahr aufs Neue organisiert. Dieses Jahr hat er gesagt, 10-jähriges Jubiläum, ich würde gerne nochmal neue Projekte angehen, weswegen er quasi einen Nachfolger gesucht hat. Und da ist er fündig geworden und da kommt das Beeple-Netzwerk ins Spiel. Denn bei Beeple haben sich einige Beeple-Mitglieder gefunden, die gesagt haben, ja, das ist so eine coole Veranstaltung und das gehört eigentlich auch zum Kern dessen, was die Idee des Beeple-Netzwerkes ist. Hier wollen wir gerne mit einsteigen und da haben sich eben 3-4 Leute gefunden, die gesagt haben, wir übernehmen das Meet and Play. Das heißt, hier ist auch der erste Newsletter an Content Creators schon rausgegangen. Content Creators können sich schon anmelden über meet-and-play.de für die Veranstaltung am Samstag in diesem Jahr auf der Messe in Essen. Und dann hoffe ich, dass das wieder eine grandiose Veranstaltung wird, so wie wir das in den letzten Jahren auch schon erlebt haben. Also feuerfrei, haut in die Tasten, meldet euch gerne an, wenn ihr Content Creator seid und wenn ihr Rezipient seid, wenn ihr das, was wir hier so machen, gerne konsumiert, zuhört, zuschaut und das interessant findet, da ist die Möglichkeit, ganz, ganz viele Content Creators entsprechend zu treffen.
Ja, ich habe mich schon angemeldet. Wir werden von 14 bis 16 Uhr vor Ort sein mit der Brettspielbox und ich denke mal, du wirst da wahrscheinlich auch irgendwo auftauchen, oder?
Ich werde auch da sein. Ich werde wahrscheinlich mich nicht offiziell anmelden, weil damit verbunden ist so eine konkrete Zeitangabe. Die würde ich mir noch offen halten. Kann auch sein, dass ich irgendwie in ein paar Wochen die Anmeldung rausfeuer. Ich muss mal schauen, wie ich es dann hinkriege mit Terminen, auch auf der Messe, das alles irgendwie zu koordinieren. Aber da sein werde ich auf jeden Fall.
Ja, dann sind wir bei den Verlagen. Und Awakened Realms hat herausgefeuert, um mal in deinem Wort zu bleiben, dass sie jetzt Thundergriff Games unter die Fittiche genommen haben. Mhm. Also es ist eine Übernahme von einem polnischen Verlag mit eines italienischen Verlags. Ich dachte, die wären Spanier gewesen, aber okay. Und Thundergriff Games kennen wir unter anderem mit Darwin's Journey und der polnische Verlag hat jetzt eben halt hier seine erste Akquisition übernommen und wird sich im Wesentlichen um das Thema Vertrieb, Logistik, Produktion kümmern, während Thundergriff Games ja auf das Kernkonzept zurück sich sinniert, eben halt als klassisches Studio aufzutreten, Brettspiele zu konzipieren. Und das Spannende ist, die beiden passen eigentlich vom Portfolio auf den ersten Blick gar nicht so gut zusammen, weil der Awakened Realms ja sehr stark im Ami-Trash unterwegs ist, also wo es Tabletop-Figuren gibt oder was jetzt in der letzten Zeit sehr, sehr verstärkt passiert ist, eben halt Brettspiele, die schon am Markt etabliert sind, nochmal in eine Deluxe-Version hineinzubringen mit zusätzlichem Material und so weiter. Und waren aber im Eurogame-Bereich gar nicht so tief drin. Das ist aber vielleicht sogar gar nicht so schlecht, weil sich die Portfolios damit ergänzen und sich Awakened Realms damit auch breiter aufstellen mag und wird. Wer jetzt zukünftig die Spiele von Thundergriff Games auf Deutsch dann herausbringen wird, ist noch nicht klar. Bisher war der überwiegende Partner ja Skellig Games und jetzt müssen wir mal gucken, wer das Ganze dann zukünftig machen wird. Schauen wir mal.
Ja, auf jeden Fall ein spannender Move und da bin ich mal gespannt, ob Awakened Realms da auch noch weitere Akquisitionen durchführen wird. Der Schritt ist ja der, den wir auch schon bei dem ein oder anderen Studio, was jetzt unter Asmodee läuft, sehen können. Also Fokus auf Spielentwicklung und dafür den ganzen administrativen Teil, Vertrieb, Produktion, Logistik und so weiter, Marketing, alles abzugeben. Also durchaus nachvollziehbar. Eine interessante Meldung hat uns aus Ravensburg erreicht, nämlich Ravensburg übernimmt die Mehrheit bei Steif, also bei der Margarete Steif GmbH. Die war bislang im Eigentum der Beteiligungsgesellschaft der Erben von der Firmengründerin Margarete Steiff. Über den Kaufpreis ist Stillschweigen vereinbart worden. Das Kartellamt muss auch noch drauf schauen, ob da gegebenenfalls kartellrechtliche Bedenken bestehen bleiben oder bestehen könnten. Es wird auch die Familie Steiff weiterhin mit im Unternehmen dabei sein, aber eben die Majorität der Anteile liegt dann jetzt in Händen von Ravensburger. Und da bin ich dann tatsächlich mal gespannt, inwiefern das dann sich zukünftig auch im Produktportfolio abbilden wird. Also beides sind ja alte, traditionelle Familienunternehmen, die auch vom Alter her sehr nah beisammen sind. Wie gesagt, familiengeführt in der Vergangenheit, von daher wahrscheinlich durchaus eine ähnliche Philosophie, was das Unternehmensmanagement angeht. Aber wo ich jetzt mal gespannt drauf bin, ist, inwiefern sich das in Produkten dann noch abbildet. Also kriegen wir vielleicht irgendwie Spiele mit Steiff? Also, ich kann mich erinnern, irgendwie vor, weiß nicht, 20, 25 Jahren oder so gab es mal ein Steiff-Spiel. Das war, glaube ich, bei Kosmos, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, im Sortiment. Also kriegen wir sowas jetzt dann vielleicht öfter. Also vielleicht auch Brettspiele, wo kleine Steiff-Teddys drin sind als Spielfiguren oder so. Das fände ich ja total knuffig und total süß, wenn denn das Spiel gut wäre. Bei dem Steiff-Spiel habe ich da von damals nicht so richtig gute Erinnerungen dran. Ich glaube, das war nicht das Allerstärkste, was das Spiel jetzt angeht. In anderen Bereichen sehe ich das sofort, ne? Also Thema Puzzle beispielsweise, Puzzle mit Steifmotiven zu produzieren, sehe ich sofort.
Bitte? Oder Plüschpuzzle.
Vielleicht so, gibt es sowas? Das wäre auch cool.
Keine Ahnung,
Puzzle mit Plüschbesatz obendrauf. Also geile Idee. Hast du da schon ein Patent drauf?
Also bisher nicht, aber ich bin gerade dabei, das fleißig einzugeben.
Sehr, sehr gut. Also eine sehr schöne Idee. Und ich glaube auch im Bereich Bücher, also wenn wir Ravensburger ja auch mit dem Buchverlag dort sehen, da sehe ich auch ganz, ganz viel Potenzial, dann auch vielleicht so die bekannten Steiff-Figuren vielleicht auch in Büchern dann zu repräsentieren. Also für mich würde ich sagen, da sehe ich durchaus den Business Case, dass das passen könnte.
So, währenddessen habe ich jetzt nochmal nachgeguckt. Also Sundergrave ist tatsächlich Spanisch, bevor wir da was Falsches sagen.
Ah, okay.
Ja, dann machen wir doch mal weiter. Alle warten, haben die Bingo-Karte in der Hand. Hasbro eröffnet ein AI-Studio und wird jetzt hiermit zum Start mit dem KI-Unternehmen 11 Labs zusammenarbeiten. Und es sollen eben autorisierte KI-Versionen bekannter Figuren entstehen, wie Optimus Prime, Megatron, Mr. Potato Head und. Und das Ganze basiert dann auf freigegebenem Quellmaterial und Originalstimmen der Sprecher und Sprecherinnen, sodass daraus eben neue Produkte dann auch entstehen werden. Man baut jetzt da auch ein eigenes KI-Studio mit Sixwall, um eben halt mit diesen Figuren interaktive KI-Anwendungen nutzbar zu machen und gleichzeitig aber auch eben sicherzugehen, dass man eben halt die Rechte auch an den Charakteren schützen kann. Bin gespannt, wie das Ganze dann zukünftig sich weiterentwickelt.
Ja, da bin ich auch mal gespannt, inwiefern und in welchem Maße, also nicht inwiefern, sondern eher in welchem Maße KI-generierte Inhalte tatsächlich in Alltagsprodukte einfließen können. Ne? Also hier geht es augenscheinlich im Wesentlichen wirklich darum, die Stimmen und den Klang der Markenfiguren quasi abzubilden. Ne? Man könnte also drüber nachdenken, ob dann vielleicht für Tonys oder so das ein interessantes Feld sein könnte, eben die Hasbro-IPs aufzugreifen und das dann in Tonys Figuren abzubilden mit exakt eben der gleichen Stimme, wie man sie dann zum Beispiel aus den Filmen kennt.
Also ich stelle mir das eher anders vor, dass wenn du vergisst, deinen Kühlschrank zuzumachen, dass dann Optimus Prime sagt, schließ deinen Kühlschrank oder sowas. Das wäre eigentlich eine witzige Sache.
Auch denkbar,
ja. Das Ziel ist eben halt auch nicht, dass jetzt, also ihr jetzt guckt, wie kann ich das jetzt mit meinem Kühlschrank programmieren? Also aktuell steht das Angebot nur Geschäftspartnern zur Verfügung. sodass jetzt eine B2C-Variante aktuell noch nicht in Planung ist.
Hasbro hat in der Pressemeldung auch betont, dass die ja quasi die Urheber, also zum Beispiel hier die Sprecherinnen und Sprecher der jeweiligen Figuren, mit involviert sind und auch entsprechende Vergütung erhalten für das, was die generative KI dann da entsprechend generiert. Also da auf jeden Fall schon mal ethisch der richtige Schritt, der gemacht wurde.
Aber ich finde das schon ganz witzig, wenn du halt so Lieblingscharaktere hast und kannst die dann mit deinen Gebrauchsgegenständen so verknüpfen. Das fände ich mitunter schon ganz lustig, da ja solche Gimmicks in den Alltag einzubauen.
Ja, also Potenzial sehe ich da definitiv drin. Das auf jeden Fall. Ein Potenzial sieht Asmodee anscheinend im Bereich der Partyspiele. Deswegen haben die jetzt ein eigenes Studio gegründet, nämlich Moodbox, die sich insbesondere Partyspielen widmen werden. Und starten tun sie mit drei Spielen, die ganz explizit von weiblich besetzten Teams entwickelt worden sind. Das heißt Autorinnen und Redakteurinnen, die sich darum gekümmert haben. Zunächst einmal im englischsprachigen Markt entsprechend englische Titel, nämlich Guess the Mess, Link Out Loud und Photodump. Sowie noch ein viertes, nämlich Who Says Friends. Bin also mal gespannt, was dort entsprechend da dann im Partybereich passieren wird. Asmodee hatte ja da zum Beispiel auch zuletzt ATM Gaming käuflich übernommen, die ich ja auch ganz grob in diesem Bereich der Party-Kommunikationsspiele einsortieren würde. Aber hier jetzt mit einem eigenen Studio will man da auch entsprechend an den Start gehen.
Ich sehe schon, da wir wieder abwechselnd machen, bin ich jetzt dran und darf mich mit dem Namen jetzt abmühen und hoffe, dass ich es richtig ausspreche. Bérengère Prévost ist die...
Mein Plan ist aufgegangen.
Ja, ist die neue Sprecherin oder Präsidentin an der Spitze der Jury zum As d'Or. Vielleicht auch bekannt als Penelope, Brettspielkritikerin oder Content-Creatorin auf Twitch und YouTube. Und sie gehört schon seit 3 Jahren der As d'Or Jury an und ist aber jetzt an die Spitze gewechselt und möchte ihre Rolle eben vor allen Dingen als Repräsentationsaufgabe wahrnehmen. Nichtsdestotrotz, das fand ich halt auch in dem Artikel sehr spannend, möchte man zukünftig... Also beziehungsweise ist es eigentlich sogar heute schon Standard, dass ein As d'Or nur dann vergeben wird, wenn Autorinnen, Illustratoren auf den Spielschachteln genannt werden und das eben als klare Voraussetzung ist, eben halt um überhaupt den Preis zu bekommen. Ich weiß gar nicht, wie das bei der Jury Spiel des Jahres ist, da hätten wir uns vorher mal schlau machen müssen. Ich meine, die achten zwar jetzt auch drauf, aber es ist, glaube ich, noch keine Voraussetzung.
Zumindest in diesem Jahr ist es keine Pflicht, dass auch die Illustratorinnen und Grafikerinnen dort genannt werden. Sie ist, wenn ich es richtig verstanden habe, die erste Frau an der Spitze der Jury in Frankreich.
Genau, ja. Das ist auch nochmal eine Neuheit.
Ja, aber du hast ja schon gesehen, wir haben es fair aufgeteilt. Du hast einen französischen Namen, ich habe einen französischen Namen. Ich habe nur leider eine traurige Nachricht, denn Mathieu Depenu ist verstorben. Das ist der Gründer des französischen Verlags Cocktail Games. Er ist im Alter von nur 60 Jahren verstorben. Und er hatte Cocktail Games im Jahr 2001 geprägt, damals mit einer sehr deutlichen Handschrift, nämlich kompakte, kurze Kartenspiele mit ganz einfachen Regeln, kurzer Spieldauer, mit einem einheitlichen Verpackungskonzept, damals in den Metallboxen. Mittlerweile hat sich Cocktail Games da ja deutlich weiterentwickelt, aber wir haben da in den vergangenen Jahren schon spannende Titel gesehen, die in Frankreich oder in der französischen oder französischsprachigen Region vertreten worden sind. Also das fing an mit Hanami, Imagine, Top Ten, aber auch jetzt aus den letzten Jahren eines meiner Highlights, Trio und Bombusters ist zum Beispiel auch dort entsprechend, ne, einmal aus dem Verlag stammend und einmal dort im Vertrieb in Frankreich eben untergekommen.
So, dann sind wir beim Vorsitz der Toy Industry of Europe, TIE kurz genannt. Und die hat jetzt Frederik Lehmann übernommen. Der übernimmt das Amt nach 7 Jahren von Sanjay Luthra, die inzwischen bei Mattel in Amt und Würden ist. Und wird da jetzt praktisch zum neuen Vorsitzenden der Toy Industry of Europe das Amt einnehmen. Er selber ist als General Manager bei der Lego-Gruppe unterwegs und verantwortet dort 7 große Geschäftsbereiche in Westeuropa und hatte vorher aber auch verschiedene Führungspositionen in Europa, Mittlerem Osten und Afrika inne. Ja, viel Glück dann für die neuen Weihen.
Ja, und in den letzten Monaten haben wir immer mal wieder über Funko berichtet. Unternehmen, was auch gerade in den USA ja in erheblichen Schwierigkeiten ist. Demgegenüber ist man offensichtlich für Europa sehr positiv gestimmt, denn hier weitet Funko seine Vertriebsorganisation aus. Seit April ist Wiebke Peitz als Junior Key Account Managerin am Standort Köln mit an Bord. Und auch sie hat Erfahrung im Bereich Handel, hat Erfahrung im Bereich Vertrieb. Also sie war zum Beispiel bei Müller vorher aktiv und war dann bei Dorel Juvenil. Und wechselt jetzt in den Bereich Sales bei Funko und wird da den Fokus auf die Zusammenarbeit mit Handelspartnern setzen und genau dieses weiter ausbauen.
Ja, dann sind wir eigentlich jetzt schon mehr oder weniger in so einer Übergangssituation der Veranstaltung. Dazu gehört dann auch die Spiel Essen, die eine Stellenausschreibung für Projektmanagement hat. Wir packen das mit in die Shownotes. Falls ihr euch in irgendeiner Form berufen fühlt, Lust habt, dort einzutauchen, guckt euch die Stelle an und bewerbt euch. Ja, und dann sind wir schon unterwegs, ne?
Vielleicht da an der Stelle auch mal, ich fand es zumindest sehr interessant, einen Einblick. Also in der Stellenausschreibung ist auch so eine Gehaltsrange angegeben, dass man mal ein Gefühl dafür kriegt, wie viel kann man eigentlich in der Spielwarenbranche verdienen. Ich gehe davon aus, dass die Angaben, die da gemacht sind, Bruttoangaben sind. Es ist aber nicht expliziert, ob das Brutto oder Netto sein soll, aber ich gehe sehr von Brutto aus.
Okay.
Ja, und dann sind wir bei den Veranstaltungen.
Ich habe gerade mal angeguckt, ob das was für mich gewesen wäre. Ja, und dann sind wir jetzt schon unterwegs. In einer Woche, nicht ganz einer Woche, sitzen wir beide im Zug, fahren nach Berlin. Nicht zum DFB-Pokalspiel, das war schon, aber zur BerlinCon. Und werden da mit Sicherheit 3 volle Tage rund um die Uhr spielen. Sofern das nicht irgendwann mal in so ein Müdigkeitskoma hineinfällt. Wir werden am 12.07. dann die Preisverleihung vom Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres und Kinderspiel des Jahres uns anschauen. Mal gucken, vielleicht machen wir da auch noch eine Aufnahme. Das haben wir noch gar nicht besprochen, aber ich könnte mir vorstellen, das wäre eigentlich noch mal was Gutes, da irgendwie die Zeit dafür zu nutzen. Und wenn ihr aber nicht Zeit, Lust oder örtlich dort vor Ort seid, in Siegen gibt es ein Wochenende später die Krönchen-Con vom 18. und 19.07.
Das ist ja ein schöner Name, Krönchen-Con.
Ja, fand ich auch sehr süß. Die Berlin-Con, jetzt springen wir nochmal wieder zurück, hat ja einen Ableger bekommen, nämlich die Bodensee-Brettspiel-Con. Die findet im November vom 27. bis 29. statt. Und dann haben wir noch 2 weitere Meldungen von anderen Spielveranstaltungen. Zum einen wird die Spiel doch in Dortmund größer 2027. Da kommt nämlich die halbe Halle 4 mit 3000 Quadratmetern dazu. Wer das jetzt im Verhältnis zu bisher sieht, bisher waren wir bei 8700 und da kommen nochmal gut 30% dazu. Definitiv dann nochmal ordentlich und groß. Und um mal Besucherzahlen wahrzunehmen, die Origins, eine Brettspielmesse in den USA, war jetzt gerade und die haben einen minimalen Rückgang von knapp 400 oder 500 Besuchern gehabt mit 18.700 im Vergleich zu 19.200 in 2025, sind aber doch unter dem Allzeithoch vor Corona 2019 mit 20.600 Zuschauenden oder Besuchenden geblieben.
Ja, dann sind wir durch.
Das war jetzt heute schnell, oder?
Das war ein Schnelldurchlauf, aber begründet in, ich hatte halt jetzt nur die Mittagspause Zeit und ich packe jetzt hier quasi mein iPad im Studio zusammen, ziehe mir noch die Spuren auf den USB-Stick rüber und saus dann rüber in meine Vorlesung mobile Datenkommunikation, wo ich mich gleich in wenigen Minuten freue, den Studierenden mal kurz zu erläutern, wie funktioniert eigentlich so ein 4G-Mobilfunknetzwerk, und nächste Woche machen wir dann das 5G-Mobilfunknetzwerk. Also für alle, die dies jetzt hören, zu spät, um noch dazu zu stoßen, nächste Woche immer donnerstags nachmittags in der Hochschule Niederrhein.
Fantastisch. Ja, dann vergiss deine Käsestulle nicht, dass du jetzt nicht verhungerst. Und wir beide sehen uns spätestens nächste Woche. Wir anderen hören uns am 15. Juli wieder. Dann mit Brettspieleindrücken, in welcher Form auch immer. Wir gucken mal, was wir da machen.
Ja, und vielleicht auch noch irgendwie was von der BerlinCon. Schauen wir mal. Habt eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.
Macht's gut. Ciao.
Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum.io oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst. Wenn du uns direkt kontaktieren möchtest, geht das per E-Mail über kontakt@brettspielbar.de oder unsere Twitter-Accounts. Christoph ist dort unter @brettspielbox und Jürgen unter @spielbar_com zu erreichen. Wir freuen uns auch über Anregungen und Themenvorschläge für die kommende Episode. Für heute verabschieden wir uns und wünschen eine verspielte Zeit.